Herzlich willkommen zum Podcast Nähkästchen qualitative Sozialforschung. Mein Name ist Maja Urbanschik und ich bin Soziologin, arbeite am Methodenzentrum der Uni Tübingen und spreche in dieser Reihe mit Tübinger qualitativ Forschenden über ihre Forschung. Dabei stehen allerdings nicht unbedingt die Ergebnisse der Forschungsprojekte im Fokus, sondern vielmehr der Forschungsprozess, also das, was im Laufe der Forschung passiert und manchmal auch ganz unvorhofft passieren kann. Heute spreche ich per Telefon mit Professorin Barbara Stauber. Guten Tag, Frau Stauber.
Guten Tag, Frau Wendig.
Professor Dr. Barbara Stauber hat seit März 2007 die Professur für Sozialpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Tübingen inne und befasst sich so ganz allgemein gesprochen mit Forschung zu biografischen Übergängen. Dabei berücksichtigt sie vor allem Gender-Aspekte und forscht insbesondere in den Bereichen Übergänge in die Arbeit, Übergänge in die Elternschaft und jugendkulturelle Übergänge. Derzeit ist sie Sprecherin des DFG-Graduiertenkollegs Doing Transition, Formen der Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf und Teil des bis November 2021 fortgesetzten Kooperationsprojekts Gender- und Diversitätsaspekte bei der professionellen Unterstützung von Drogenkonsumierenden mit Fokus auf Crystal Meth. Können Sie uns vielleicht etwas über das Graduiertenkolleg und das Forschungsprojekt erzählen? Ganz kurze Zusammenfassung vielleicht, was Sie da am meisten interessiert gerade.
Da gäbe es jetzt natürlich längere und kürzere Versionen, weil Sie mich ja ein bisschen auch darauf vorbereitet hatten, dass Sie gerne wissen wollen, wie wir zu unseren Themen kommen. Soll ich da ein bisschen ausholen?
Sehr gerne.
Dieses Übergangsthema, das lässt sich ja auch in meiner Vita ganz problemlos nachvollziehen. Das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Es scheint sich für mich als eine sehr ergiebige Thematik zu erweisen. Und ich würde mal sagen, vor allem deshalb, weil schon relativ früh wir eigentlich versucht haben, also vor allem mein Kollege Andreas Walter und ich versucht haben, sozusagen das, was einem da immer so an Kategorien angeboten wird in der Forschung, also auch jetzt eben das Übergängethema in der Übergangsforschung, das ein Stück weit auch kritisch zu befragen. Also so hat das Ganze eigentlich vor vielen Jahren schon angefangen, dass wir Übergänge von der Schule in den Beruf uns angeguckt haben und dann festgestellt haben, naja, so schnell ist dieser Übergang nicht zu schaffen. Das ist irgendwie nicht so quasi zu verdinglichen, dieses Phänomen. Da gibt's ganz viel Hin- und Herbewegungen, da gibt's ganz viel Reversibilität, da gibt's ganz vieles, was diesen Übergang immer wieder schwierig macht und tatsächlich auch macht, also institutionell herstellt. Also ganz vieles, was uns jetzt in dem Graduiertenkolleg zentral beschäftigt, nämlich die Frage, wie stellen sich Übergänge im Lebensverlauf her, hat uns damals eigentlich auch schon bewegt und immer wieder auch ein bisschen geärgert, ja. Also auch diese Segmentierung, Jugendforschung und bis wie lange darf man die machen? Also wie lang sollten die wie alt sollten die Respondentinnen sein oder wie jung müssen sie sein und ab wann sind sie nicht mehr und so. Also so hat das Ganze eigentlich angefangen und wir haben uns dann viel auch mit so Behelfskategorien abgemüht, von Erwachsenen gesprochen und dann auch wieder festgestellt, das ist auch eine schwierige Kategorie. Also hin und her und hin und her, genau. Dieses Pendeln, dieses Jojo, diese Jojo-Bewegungen, das war dann im Prinzip so eine Lösung für dieses Problem, dass diese Übergänge sich eigentlich gar nicht so dingfest machen lassen. Mhm. Und das treiben wir im Moment eigentlich mit dieser Frage, wie stellen die sich überhaupt her, noch weiter beziehungsweise auf die Spitze, ja, weil wir einfach grundsätzlich jetzt essentialisierungskritisch uns auf den Weg gemacht haben, zu gucken, was ist denn da im Feld von gesellschaftlichen Diskursen los, was ist im Hinblick auf gesellschaftliche Institutionen an Übergangsgestaltung los, wie aber machen auch Personen, die sich im Übergang irgendwo befinden, permanent ihre Übergänge? Wie stellen die her? Ne? Also das ist so ein Ineinander von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Prozessen, die uns da interessiert und die jetzt eben auch von verschiedenen Promovierenden, also wir haben jetzt ja mit der zweiten Kohorte dieses Jahr angefangen, also 12 Stellen sind über 3 Jahre schon durch, ja, jetzt kommen die nächsten 12 dran, ja. Und dann gibt's noch ein paar Assoziierte, ja, und das ist sozusagen ein sehr breites Spektrum an Themen, an Zugriffen auf die immer gleiche Frage, wie sich die Übergänge im Lebensverlauf herstellen. Und da erweist sich sozusagen oder beweist sich diese Reichhaltigkeit der Grundthematik auch nochmal. Ne? Also das ist einfach sozusagen ein never-ending field of research. Da kann man ganz viel machen, theoretisch, empirisch, auch methodologisch.
Wie ist es denn gerade im Rahmen des Graduiertenkollegs, sind Sie ja Prüferin und Ansprechpartnerin für viele der Promovierenden. Gibt es da irgendwie typische Probleme, die die Promovierenden haben jetzt, also einerseits bei der Fragestellungsbildung, andererseits dann auch im methodischen Bereich, also vielleicht so ein bisschen die Frage, wie kann man an diese Fragestellung rangehen, um was besonders gut in den Blick zu bekommen?
Also wenn es überhaupt irgendein generalisierbares Problem gibt, das sich da beschreiben lässt, dann ist es das der Eingrenzung. Also das hatte ich ja gerade schon versucht zu skizzieren. Also das ist sozusagen, wenn man das konsequent denkt, diese Herstellung von Übergängen, dann ist man sozusagen von medialen Diskursen bis hin zu vermeintlich individuellen Praktiken in einem großen Feld unterwegs. Und immer wieder stellt sich die Frage, wie kann ich das so zuschneiden, dass es noch in eine Dissertation passt, in ein Promotionsprojekt passt. Und das ist sowohl eine Frage, die auf theoretischer Ebene ziemlich bewegt, klar dann auch eine Frage, die im Hinblick auf den Forschungsgegenstand, wie begrenze ich den, bewegt, wie kann ich da meine Zuschnitte gut begründen, ja, und damit einhergehend dann auch die methodischen Fragen, wie kriege ich da einen klugen Zugriff, ohne dass es nicht zu sehr wehtut, weil wehtut es immer. Ja, also sobald man sich dann mit einer Thematik ein bisschen intensiver befasst, ist das, glaube ich, genau die Grundschwierigkeit, das auszuhalten. Ich werde diesem Thema nicht wirklich, wirklich, wirklich gerecht werden können, ja, sondern werde da immer interessante Ausschnitte betrachten können. Und wenn ich die klug auch, wenn ich diese Ausschnitte klug begründe, gut entscheide, dann ist es auch gut, ja. Dann ist es das, was eine Dissertation leisten kann. Eine Habil kann vielleicht noch ein bisschen mehr leisten oder ein Postdoc-Projekt. Und insgesamt, und deshalb ist es auch so schön, das als Graduiertenkolleg zu haben, diesen Rahmen zu haben, insgesamt ergibt es einfach ein unglaublich spannendes Mosaik. Ja, wo wir jetzt auch im Frühjahr eine Abschlusstagung von dieser ersten Kohorte hatten, wo es uns gelungen ist, unter 6 verschiedenen Themenbündeln dann auch aufzuzeigen, wie viel die Arbeiten miteinander zu tun haben.
Hätten Sie mir vielleicht ein kleines Beispiel, also ich habe jetzt gerade bei, als ich über Sie gelesen habe und auch von Ihnen gehört habe, öfter mal vernommen, dass Sie viel in der dokumentarischen Methode arbeiten. Haben Sie mir da vielleicht ein Beispiel, was man mit der dokumentarischen Methode besonders gut in den Blick bekommen kann? Also ich würde jetzt auch fast annehmen, dass Sie dann die einen oder den anderen Promovierenden im Graduiertenkolleg haben, die dann auch mit der dokumentarischen Methode da vorgehen.
Und leider, bislang nicht oder ganz wenig. Das ist schade. Total schade. Ja, ich finde auch. Und es mag vielleicht auch ein bisschen an der Methodenliteratur liegen, die es zur dokumentarischen Methode gibt, die manchmal, glaube ich, nicht so einladend ist, wie sie sein könnte. Mhm. Also es gibt gerade für die sozialpädagogische Forschung gibt's von Sonja Kubisch und Ralf Bonsack Bände, die das oder Arbeiten, wo sozusagen dieses einladende Moment schon deutlicher wird. Aber alles, was so ein bisschen älter ist in dem Bereich, ist, glaube ich, ein Stück weit eher abschreckend als einladend.
Schade.
Ja, aber das ist schade. Und ja, vielleicht ist sie auch immer noch nicht so bekannt, wie sie sein sollte, weil sie für meine Begriffe perfekt auf diese Fragestellung Doing Transitions oder alle diese Doings, ja, passt mit ihrem grundsätzlich praxeologischen Zugriff, mit ihrem Interesse an dem impliziten Wissen, das den Praktiken so innewohnt, ja, und das uns sozusagen so auch handeln und leben lässt, wie wir das halt machen, ohne dass wir das uns immer so bewusst sind. Ne? Also das ist sozusagen ja genau der Clou, dass mit der dokumentarischen Methode ich diese Implementierungsrahmen sehr schön herausarbeiten kann. Das wäre eigentlich für mich die optimale Form, um über das Herstellen von Übergängen auch zu forschen. Ja, jetzt könnte man sowohl auf auf organisationale Praktiken beziehen, wie auch auf die Praktiken von Individuen in Anführungszeichen. Also die sind ja nie so individuell, wie wir sie da benennen, bis hin zu größeren Gruppen oder Kollektiven. Es wäre wirklich wunderbar. Man könnte ganz viel mit Gruppendiskussionen machen. Man kann ja mit der dokumentarischen Methode auch Einzelinterviews führen. Das hat Arndt Michael Nohl sehr schön ausgeführt in seinen kleinen Lehrbüchern. Ja, die sind sehr einladend. Ja, da würde ich auch sagen, da gibt es eine Ausnahme. Ja, also könnte man ganz viel machen. Ich weiß nicht, warum es nicht so passiert. Ne? Also warum viel stärker oder viel lieber offensichtlich auf die Biografieforschung zurückgegriffen wird, auf ethnografisches Arbeiten zurückgegriffen wird. Ich weiß es nicht. Dabei finde ich sie eigentlich sehr praktisch. Also ich finde, sie lädt auch ein, um diese Abkürzungsstrategien zu entwickeln, die ich gerade vorhin jetzt eher als Problem benannt hatte. Ne? Also wenn ein Thema so wenig praktikabel oder so unübersichtlich erscheint, ein bestimmtes Forschungsfeld, also über die dokumentarische Methode, habe ich einfach auch eine ganz gute Handhabe, wie ich abkürzen kann, ne? Wie ich eine Auswahl treffen kann von Stellen, die ich mir genauer angucke. Auf unterschiedlichsten Ebenen kann ich da eigentlich auch sehr gut abkürzen. Fragen Sie mich nicht, warum das nicht so populär ist. Offensichtlich gelingt es in der Methodenlehre nicht, das so rüberzubringen, dass es dann auch für Promotionsprojekte gewählt wird.
Ich finde, Sie haben da gerade ein sehr schönes Plädoyer für die dokumentarische Methode abgegeben. Also hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel aus Ihrer eigenen Forschung, gerne auch einer älteren, wenn Sie gerade aktuell selbst nicht so sehr zum Forschen kommen, wie Sie das wahrscheinlich gerne würden?
Ja, also wir haben, finde ich, sehr erfolgreich mit dieser Methode im jugendkulturellen Bereich gearbeitet. Wir haben ja längere Jahre über jugendkulturellen Alkoholkonsum geforscht, also Praktiken des Rauschtrinkens beforscht. Und da kann man natürlich, also konnten wir wirklich sehr schön diese Methode zur Anwendung bringen, um rauszufinden, was denn Jugendliche sozusagen dazu bewegt, ist viel zu intentional ausgedrückt. Also was sozusagen der implizite Sinn ihrer Praktiken ist, wenn sie sich da im Park treffen, gemeinsam trinken, wenn sie ein Wochenende durchorganisieren, durchchoreografieren, vom Organisieren der Getränke bis hin zu ja diesen ganzen Wanderschaften durch die Gärten und durch die Parks und so weiter und so fort. Also da sind so viele Ebenen eingelagert, die man erstmal gar nicht erkennt, wenn man jetzt nur an Rauschtrinken oder gar an so dramatisierende Geschichten wie Komasaufen oder so denkt. Ne? Also da stellen die Griffe sozusagen den Blick darauf, worum es Jugendlichen gehen könnte, wenn sie gemeinschaftlich irgendwas organisieren. Und was sie da machen, ist eigentlich eher sekundär. Ja, jetzt die letzten Jahre haben sie eben heftig getrunken, jetzt lässt es nach, jetzt gibt's wieder andere Drogen. Also es ist immer irgendwie was im Spiel, also an irgendwas macht sich das fest. Aber es geht ganz stark und immer wieder um Vergemeinschaftung, auch um quasi Aushandlung von Werten. Was ist Freundschaft? Was verstehen wir unter Freundschaft und Solidarität und füreinander Sorgen? Wer bleibt bei wem, wenn es jemandem schlecht geht und so weiter? Und wer guckt, wer sorgt, wer kümmert sich? Ne? Wer passt auf? Also das war so eine Vokabel, die da immer wieder auch in den Interviews so formuliert wurde. Dann haben wir ausgemacht, wer passt heute auf wen auf? Und das war sozusagen immer der Inbegriff von freundschaftlicher Solidarität. Und auch ein schönes Moment, wo man zeigen konnte, was sozusagen auf dieser Gender-Ebene da auch für junge Männer und für junge Frauen aufgeht. Ne? Also, dass da sehr viel auch an männlicher Sorge übernommen wird, dass Frauen in diesen Gruppen auch ein anderes Mädchensein leben können, wenn sie sozusagen zur harten Trinkerin werden. Das muss man sozusagen alles ein bisschen moralfrei sich erstmal so angucken, ja, und sehen, was da drin auch interessant sein könnte für einzelne Jugendliche oder für Gruppen von Jugendlichen. Und das kann man mit der dokumentarischen Methode ziemlich gut rausarbeiten. Ne? Also es gab zum Beispiel so ein Zitat, das ich öfter auch in Vorträgen gebracht habe. Wo lernst du die Leute besser kennen als beim Saufen? Ne? Also das war ein Zitat von einem jungen Erwachsenen, der schon Student war, also Erstsemester war, der sozusagen erkannt hat, immer wenn ich mich in ein riskantes Gefilde begebe, also Neuland sozusagen für mich erschließen muss, jetzt zum Beispiel so ein Studium, ja, dann weiß ich doch aus meiner Erfahrung, naja, also auf diese erst die Feste, da muss ich hin. Da muss ich hin, weil da passiert genau das, da kann ich mich sozusagen mitmachen, da kann ich mich integrieren aktiv, ja, über eine Praxis, in der ich mich sehr gut auskenne, ne, wo ich genau weiß, wie das Spiel geht, auch in Richtung nicht zu viel zu trinken. Also wo, da habe ich eine Kompetenz sozusagen entwickelt, ja, und ich weiß aber genau, an der Stelle lerne ich die Leute kennen. Da können wir uns treffen, da kann ich ganz schnell wieder sozusagen einen Ort für mich finden. Das finde ich spannend, ja. Und das sieht man nicht, wenn man an Rauschtrinken denkt, so zunächst.
Nee, da würde ich jetzt zustimmen. Das wäre jetzt nicht meine erste Assoziation gewesen, dass Sie das genannt haben. Wie sind Sie denn beim Forschen da vorgegangen? Also ich meine, so eine Forschung hat ja auch irgendwo eine Form von Anfangspunkt. Wie Sie auf die Fragestellung gekommen sind, das ist ja immer schon mal eine Sache. Aber wie beginnt man dann dieses konkrete Forschen? Also haben Sie sich da tatsächlich einfach im Sommer zu Jugendgruppen im Park gesellt und einfach mal drauf losgefragt? Oder wie ist das denn, wie waren denn da die ersten Schritte?
Also teilweise tatsächlich, also nicht ich persönlich, sondern die jungen Mitarbeitenden, die da lebensweltlich sozusagen viel, viel näher dran waren. Inzwischen ist es auch so lange her, dass es inzwischen auch nicht mehr so sind, weil sie auch in die Jahre gekommen sind. Aber das war tatsächlich eine gute Möglichkeit, ne? Also ein junges Team zu haben, wo dann klar war, ja, wir versuchen auf jeden Fall den Weg über diese informellen Gesellungsformen, über dieses informelle Gathering. Ein Teil war uns auch die Straßensozialarbeit nützlich, also Streetwork, mobile Jugendarbeit, um an Gruppen von Jugendlichen ranzukommen, die vielleicht eher skeptisch sind so einem Forschungsprojekt gegenüber. Was aber dann die interessante Feststellung war, eigentlich waren Wiedererwarten die Verbindlichkeiten enorm dieser Jugendlichen. Die wollten sich total gern mit uns treffen zum Interview, haben diese Termine auch also ziemlich verbindlich eingehalten. Also da hatten wir Befürchtungen, die überhaupt nicht eingetroffen sind. Das hatte auch den Grund, dass die gesagt haben, ja, wir finden es auch gut, wenn wir das mal so erzählen können. Wenn wir auch so mal über unsere Freizeit reden können und nicht immer nur irgendwie weggeschickt werden oder es halt wieder irgendein Skandalartikel gibt in der Zeitung oder so, ne? Das kann schon auch sozusagen sich als einen spannenden Zugang erweisen zu Jugendlichen und ihren Themen.
Qualitative Sozialforschung geht ja im Allgemeinen gerne auch sehr, sehr offen an Fragestellungen, also an Phänomene oder überhaupt an die Forschung ran. Da kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen, dass es auch schön war für die Jugendlichen, dann nicht sowieso schon in eine, das ist böse in Anführungsstrichen, Situation ranzugeraten, sondern ein hey, was tut ihr denn da eigentlich? Ja. Völlig wertfrei.
Ja, also ist der Forschungsauftrag zunächst mal, also unser Start war tatsächlich über das Bundesgesundheitsministerium, wie auch jetzt diese Crystal Meth Forschung, ähnliche Konstellation und schon eher mit so einer Auftragsidee, wir wollen gern wissen, was treibt denn die Jugendlichen da in diesen harten Alkoholkonsum rein, ja? Und da sollten wir tatsächlich Motive zum Komasaufen, Wortzitat, rausfinden, ja? Und wir haben uns dann, ja, einfach auch, über eine sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Auftrag, soweit wir konnten, davon distanziert und gesagt, wir wollen erstmal darauf gucken, wie auf jede andere jugendkulturelle Praxis auch. Na, und das hat sich als sehr lohnend erwiesen, im theoretischen Sinne, aber auch im Hinblick auf den Zugang zu den Jugendlichen.
Was sind denn besondere Schwierigkeiten sonst noch, gerade wenn man mit Jugendlichen forscht?
Also ich würde schon sagen, das Thema Verbindlichkeit, also das, was man dann in der Methodenliteratur so dieses Sample-Mortalität nennt, ne? Also dass dann die Leute einfach wegbleiben, ein Sample nicht beieinander halten kann und so. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man sehr sensibel bearbeiten muss, ja, wo es schon darum geht, dass diese Interaktionen so spannend für die Jugendlichen sein müssen, dass die bei der Stange bleiben für ein zweites, drittes Mal. Ne? Also wenn man jetzt gerade so was eher längsschnittliches vorhat. Aber ich würde auch denken, auf das Einzelinterview wirkt sich das sehr stark aus. Ne? Schaffe ich das mit meinem Thema und vor allem mit meinem Wording, das ich für das Thema finde, die Jugendlichen auch ein Stück weit aufzuschließen, ja, oder zu begeistern oder vielleicht für die auch nochmal einen neuen Blick oder eine neue Reflexivität sozusagen zu eröffnen. Und das hatten wir dann schon manchmal als Reaktion. Ne? Also so habe ich darüber noch gar nie nachgedacht. oder so bin ich heute noch gar nie gefragt worden. Gut, dass ich das jetzt mal so erzählen kann oder so. Ja, ich meine, klar, auch Jugendliche wissen, wie sie so einem so Honig ums Maul schmieren müssen. Ne? Also klar, aber dennoch, ich denke, da ist schon was dran gewesen. Ne? Das hat die dann schon auch erreicht.
Qualitative Forschung ist ja auch sehr reflexiv, was das erforschte Feld dann angeht, wenn man es mal so sagen kann. Also wenn man dann auch Jugendliche durch solche Fragen dann dazu bringt, noch ein bisschen zu reflektieren, ist das ja eigentlich auch, ich persönlich fände das irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen befriedigend, noch irgendwie was anderes gemacht haben, außer nur sozusagen Erkenntnisse gesammelt zu haben. Aber ich weiß nicht, wie haben Sie das denn erlebt, wenn dann nochmal so ein bisschen Reflexion kam und vielleicht nochmal ganz andere Antworten rauskamen?
Also ja, genau, wie Sie sagen. Also ich finde, Forschung im besten Sinne sollte ein Bildungsprozess sein oder ermöglichen. Ne? Also sollte sozusagen das, was man so jetzt aus der erziehungswissenschaftlichen Bildungsdebatte an neuen Beiträgen findet, also dieses Verschieben von Selbst- und Weltverhältnissen, sowas sollte irgendwie möglich sein, ne? Dass ich in so einem Interview ein Stück weit durch diese reflexive Distanz, die ich da als Interviewee einnehmen soll, dass ich über diese reflexive Distanz auch ein Stückchen diese Verschiebung hinkriegen kann. Ne? Ein Stück weit anders auf mein Tun, auf meine Praktiken, auf mein Sein in der Welt gucken kann. Und das glaube ich, liegt als Potenzial durchaus drin. Es ist wahrscheinlich nicht immer so. Man müsste auch natürlich die Leute dann fragen, vielleicht auch ein paar Jahre später, mal nochmal auf die zugehen. Vielleicht würden sie uns irgendwas darüber erzählen, was das Interview als Markierung hinterlassen hat. Das könnte nämlich durchaus sein. Ne? Also ich denke, so biografische Interviews, die zum Teil sich ja auch über mehrere Tage erstrecken, ja. Da würde ich sagen, bleibt es sicherlich nicht außen vor. Das wird irgendwelche Spuren hinterlassen.
Das sind dann ja schon, also zumindest für die Interviewten, also möglicherweise oder vielleicht auch hoffentlich, je nachdem wie man sieht, Schlüsselmomente oder ganz besondere Momente im Rahmen der Forschung. Gab es denn auf der anderen Seite besondere Momente oder Schlüsselmomente ihrerseits? Also Dinge, die ganz überraschend waren, also überraschende Erkenntnisse oder ganz überraschende Situationen.
Überraschend. Also zwischen Überraschung und erhofft oder überraschend und erhofft ist eben immer dieses Moment festzustellen, die Forschung wird relevant für mein Gegenüber. Ich habe mit der dokumentarischen Methode ein biografisches Interview ausgewertet vor ein paar Jahren, dass ich mit einer jungen Frau geführt habe, die sozusagen gerade so altersmäßig gerade so an dieser Kippe war, ihre bisherige jugendkulturelle Praxis, das war ein B-Girl, also sie hat hart Breakdance getrainiert, ne? In der Hip-Hop-Szene, in einer der wenigen weiblichen Crews, die es so gibt im Südwesten, sage ich jetzt mal. Hart trainiert, um so mit ihrem 30. Geburtstag an so einen Punkt zu kommen, wo sie einfach feststellen musste, ich habe jetzt eigentlich schon fast alle Knochen, die ich mir brechen konnte, die habe ich gebrochen. Ich kann dieses harte Training so nicht mehr leisten. Ich muss jetzt irgendwie mir was Neues einfallen lassen, wenn ich dieser jugendkulturellen Praxis irgendwie treu bleiben möchte. Ne? Und da war, fand ich, also erhofft, und es ist dann aber auch, hat sich auch eingelöst, dass es wirklich so ein ganz enger Forschungskontakt geworden ist. Ne? Also wir hatten dieses Interview. Ich habe sozusagen meine ersten Interpretationsschritte gemacht, einen ersten Entwurf. Nee, es war nicht erst, es war schon eher der zweite oder dritte, mit ihr dann diskutiert, ob sie sich da drin wiederfindet. Da fand sie ganz vieles super spannend. Also sie hat auch tatsächlich ganz viel so Kommentarboxen dann an meine Interpretationen dran gemacht. Also das, was man so kommunikative Validierung nennt, ne, das hatten wir versucht da zu praktizieren. Das ist auch sehr gut gelungen. Und wir haben uns immer wieder getroffen und haben bis heute losen Kontakt, aber haben Kontakt, wo einfach deutlich wurde, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben anlässlich des Interviews, das war schon einfach wichtig, auch für Sie. Ne? Das war nie so lange am Stück sozusagen so konzentriert über das eigene Leben gesprochen haben und dann auch sich mit diesen Interpretationen so intensiv auseinanderzusetzen. Ne? Das ist auch eine Chance.
Ja.
Und das fest, jetzt habe ich eher schon wieder die Perspektive gewechselt auf die Interviewee, aber es war auch für mich eine wunderbare Erfahrung. Ne? Die habe ich auch schon öfter mal machen dürfen. Also ich finde, qualitative Forschung legt es eher nahe, dass man auch solche, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, solche beglückenden Momente auch hat. Ne? Also schon zu meiner Dissertationszeit, als ich da alleinerziehende junge Frauen im ländlichen Raum hier im Südwesten befragt habe, auch da war das ganz stark, dieses Moment. Ne? Also immer wieder so zu merken, wie viel das auch bewegen kann und wie stark man da auch in einer guten Kooperation sein kann. Also einen Forschungsprozess tatsächlich ko-konstruktiv gestalten kann. Das fand ich schon auch immer wieder ein Schlüsselmoment, ja. Und ich würde jetzt aber auch sagen, wenn man jetzt mal enger an die Methode ranrückt, an die dokumentarische Methode, ich finde, da gibt's schon auch Schlüsselmomente immer wieder. Also zum Beispiel dieses lästige Textsorten trennen, ja. Mhm. Also da macht man ja auch so einen Durchgang relativ formal. Wo ist sozusagen der Hauptstrang der Erzählung? Wo sind die Hintergrunderzählungen? Ne? Also was wird sozusagen von den Interviews immer wieder beigesteuert? Schütze würde sagen, im Detaillierungszwang, ne? Also um dem Gegenüber zu erklären, worum geht's mir jetzt eigentlich gerade. Ne? Also wo werden immer wieder diese Selbstverständlichkeiten, die in der Erzählung sozusagen sehr deutlich werden, wo werden die unterbrochen, dadurch, dass jemand was einschieben muss, vielleicht auch ins Argumentieren verfällt oder fällt. Ja? Also plötzlich muss was legitimiert werden, plötzlich ist was offensichtlich aus Perspektive der Erzählenden nicht mehr automatisch im Common Sense zu verstehen, ja, sondern ich muss es erläutern, ja. Das finde ich so ganz spannende Nahtstellen, immer wieder so Schlüsselmomente in der Partie, die ich vorspannend finde, ja. Und da finde ich zum Beispiel viele dieser Methoden, die wir so sehr verehren in der rekonstruktiven Sozialforschung, die jeweils die Erzählung, die Narration so unglaublich aufs Podest stellen, ja. Also, ja, ist gut, ja. Aber ich finde, genauso spannend sind die Momente, wo das Erzählen verlassen wird und wo ins Argumentieren gerutscht wird, ja. Und das finde ich, das kann ich halt über diese Textsortentrennung sehr schön sichtbar machen. Und das fand ich jetzt immer wieder im gemeinsamen Interpretieren, aber auch alleine, ja. Die Zeiten, die man da auch alleine in so einer Interpretationsarbeit verbringt. Da finde ich das einfach klasse, so über eine Methode auch so ein paar so Werkzeuge zur Verfügung zu haben, wo das deutlicher wird, ne? Und schneller deutlich wird.
Mhm. Sie machen wirklich gute Werbung für die dokumentarische Methode, muss ich sagen.
Okay.
Vielleicht noch ein bisschen eine Frage in die andere Richtung. Gibt es denn Hindernisse, auf die Sie in der Forschung oder im Verlauf der Forschung vor allem gestoßen sind? Also nehmen wir jetzt Jugendliche, die ihre Termine nicht einhalten oder vielleicht auch nochmal ganz andere Dinge. Das ist vielleicht bei der dokumentarischen Methode so typische Hindernisse, auf die Sie da gestoßen sind. Und wie sind Sie denn damit umgegangen? Also das sind ja so Momente, in denen man so ein bisschen anpassen muss, hatte ich immer das Gefühl. Mhm. Wie gehen Sie denn mit sowas um? Und vor allem, welche Form von Hindernissen können da auf Sie zukommen?
Ja, da gibt's Unterschiedliches. Also ich glaube, ärgerlich ist immer wieder festzustellen, wir interviewen nie so, wie wir interviewen sollten. Nie ganz so offen, wie wir es wollen. Ja. Also mein Favorite ist im Moment gerade oder schon eine Weile das episodische Interview, wo immer wieder sozusagen neu die Chance aufgemacht wird, in das Narrative auch zu kommen über immer wieder neu einsetzende Erzählaufforderungen. Und das können wir wunderbar uns vornehmen und üben und was weiß ich. Und es werden immer wieder Fehler passieren. Und vielleicht gerade an den spannendsten Stellen eines Interviews. Sie nicken wissend und lachend. Also Sie wissen, wovon ich spreche.
Ja.
Also, und das hat was damit zu tun, dass dieses künstliche Format, das so ein Interview ja immer ist, halt eben auch durchlässig ist letztlich zu einem hin zu einem natürlicheren Gespräch, ja, also wo ich mit allen möglichen Signalen eben dann auch im Prinzip das Erzählen störe. Oder sogar abschneide, ja, im schlimmsten Fall.
Gibt es da eine Umgangsform? Haben Sie da einen Tipp, was man da machen kann?
Nee, wirklich nicht. Also man muss fehlerfreundlich sein. Es ist gut, wenn man viel Material hat. Also ich würde sagen, immer üppig transkribieren. Also das, was die dokumentarische Methode auch in manchen Lehrbüchern empfiehlt, nur partiell zu transkribieren, das würde ich nicht machen. Ich würde da lieber in die Vollen gehen. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit, das Material sehr gut kennenzulernen. Und was so vermeintlich zu Beginn eines Forschungsprojekts als die zentralen Stellen geht, also die dokumentarische Methode erlaubt in manchen Vorschlägen, dass man sozusagen sich darauf begrenzen könne, nur die zentralen Stellen zu transkribieren. Mhm. Ja, und die Frage ist ja, was sind die zentralen Stellen? Also sicherlich ist die Eingangspassage von dem Interview immer irgendwie wichtig. Aber auch da kann die Stegreif-Erzählung, die berühmte, die kann auch erst 3 Seiten später kommen oder 5 Minuten später oder 10 Minuten später, ne? Mhm. Also ich würde immer dazu raten, beim Transkribieren nicht zu sparen, sondern alles abzuschreiben. Am besten, wenn das irgendwie die Ressourcen erlauben, auch selbst zu machen. Das ist der erste Schritt, wo ich ganz intensiv in Kontakt komme mit meinen Daten. Und vermeintlich weniger wichtige Stellen erweisen sich vielleicht im Fortgang des Projektes als sehr wichtig, ja, weil vielleicht gerade da so ein bisschen auch ein Versteckspiel gespielt wird oder was auch immer, ja. Also je nachdem, was mich da interessiert, könnte genau da auch nochmal was ganz Spannendes liegen. Da fände ich wichtig, sozusagen üppig zu bleiben. Mhm. Ja, und nicht zu sparen. Jetzt weiß ich aber nicht mal Ihre Frage. Was hatten Sie mich eigentlich gefragt?
Also es ging erstmal hauptsächlich um die Hindernisse und den Umgang mit den Hindernissen. Mhm.
Ja, okay. Und dann hatten wir genau diese Interviewfehler und in Konsequenz daraus das üppige Transkribieren.
Genau.
Genau.
Also ich würde das jetzt auch tatsächlich schon mal als Tipp für andere Forschende interpretieren und vielleicht auch nochmal betonen wollen. Denn das wäre auch noch so eine meines Erachtens wichtige Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Was würden Sie denn anderen Forschenden mit auf den Weg geben wollen? Also für die unterschiedlichen Forschungsprozesse, vielleicht auch Hinweise, die Sie Ihren Promovierenden immer wieder geben.
Wichtig ist, glaube ich, sich von vornherein und im Laufe des Forschungsprozesses immer wieder klar zu machen, wo sind die Grenzen meiner Methode. Ne? Und damit meine ich schon auch ein Stück weit diese Fehlerfreundlichkeit. Ne? Also wir machen da permanent Fehler und das so ist es halt, ja. Und auch das ist eine Grenze. Ja. Aber jede Methode hat auch so ihre epistemologischen Grenzen, ne? Und das, was sie jeweils in den Fokus rückt, kann sie gut beforschen, wenn es gut gemacht ist, und anderes dann halt nicht. Ja? Ich kann versuchen, da noch ein bisschen zu triangulieren, da noch ein bisschen was mit einer anderen Methode zuzubuttern oder so, ja. Und ich werde aber immer, das sind wir klar am Ausgangspunkt des Gesprächs, ich werde immer wieder diese schmerzhafte Erkenntnis treffen müssen, nur leidlich dem Thema in seiner Fülle gerecht zu werden und da immer herbe Schnitte setzen zu müssen. Ja. Mhm. Und das kann aber auch sehr produktiv werden, also sich dieser Begrenzungen bewusst zu bleiben. Ne. Also Ursula Offenbacher macht ja viel diese Mapping-Methoden nach Anne Clark, die man ja auch dazu nutzen kann, überhaupt mal den eigenen Fokus in dem ganzen Themenfeld sozusagen klarer kenntlich zu machen, um auch zu sehen, was ich alles nicht machen kann. Mhm. Ne. Aber sozusagen, das ist ja so ein Wechselspiel. Also ich muss mir der Begrenzungen bewusst sein und auch bleiben, um dann aber auch deutlicher sagen zu können, was ich jetzt fokussiert rausfinden konnte. Und das sind auch kleinere Perlen, glänzende Perlen. Ja, also das tut der Forschung keinen Abbruch. Also da muss ich auch die Quali-Forschung überhaupt nicht verstecken, sondern genau diese Perlen ist keine andere Methode in der Lage, sozusagen zu heben. Und das ist ja was. Ja. Aber ich finde diese Methodenreflexivität super wichtig und die finde ich auch theoretisch ganz spannend. Wir haben ja viel über den poststrukturalistischen Diskurs gelernt, im Nachdenken darüber, was, also inwieweit kann man überhaupt von Subjekten ausgehen, diesen intentionalen, ja. Also das führt für mich auch indirekt eigentlich zu so einer praxeologischen Methode wie der dokumentarischen, ne? Also die gar nicht davon ausgeht, dass es da so ein intentional agierendes Subjekt gibt, sondern eher eins, das sozusagen in seinen Alltagspraktiken verwoben ist. Und wenn ich da einen guten Zugriff kriege, ja, dann bin ich ganz nah wieder theoretisch beim Poststrukturalismus. Also wie gibt es da fließende Grenzen oder schwimmende Grenzen zwischen Poststrukturalismus, Praxistheorie und dann so einer Methode eben auch. Und insofern kann das alles dann theoretisch auch wieder sehr erkenntnisreich sein. Und ich würde sozusagen so mit Kalthoff und anderen immer für einen engen Link zwischen Theoriearbeit und empirischer Arbeit plädieren. Ja, das eine nie ohne das andere. Wir sind empirisch blind, wenn wir nicht mit einem bestimmten theoretischen Instrumentarium da drauf gucken. Das müssen wir offenlegen. Das gehört für mich zu den Gütekriterien qualitativen Forschung, die immer deutlich zu machen, wo ist mein Standort, von wo aus gucke ich auf mein Phänomen, ja? Mhm. Und umgekehrt, Theorie bleibt irgendwie auch ein Stück weit abstrakt, wenn es nicht solche Forschungsergebnisse immer wieder gibt, empirische Ergebnisse, mit denen ich dann weiterkomme in einem bestimmten Feld. Das ist natürlich in der sozialpädagogischen Forschung auch nochmal von ganz starkem disziplinären Interesse. Ne? Also wir können uns sozusagen reine Theoriearbeit nicht leisten. Also wir haben es mit massiven sozialen Problemen zu tun und für die müssen wir irgendwie Antworten finden und da kann man nicht nur Theorie treiben, da muss das ineinander gehen. Mhm. Und das wären für mich schon auch so Dinge, die ich stark mache, wenn ich solche Prozesse begleite, die helfen immer wieder auch aus einer Verzweiflung sowohl an der Theorie als auch an der Empirie rauszuhelfen. Also manchmal ist das eine ja auch sozusagen eine Hilfe fürs andere. Ja? Mhm. Über empirisches Arbeiten kann ich manchen Theorieknoten vielleicht lösen und umgekehrt auch. Ja, in dieser Balance gut zu bleiben und da auch gut zu begleiten, das wäre für mich schon so wichtig. Ja.
Ich würde mal stark davon ausgehen, dass das auf jeden Fall einigen Leuten weiterhilft, weil ich glaube, man führt sich nicht oft genug vor Augen, dass dieses Hin und Her sich bewegen beim Forschen auch einfach extrem viel lösen kann. Das ist ja auch, wenn es um Tipps zum Schreiben beispielsweise geht, ja, allein schon auch gesagt, naja, wechseln Sie den Ort, um sozusagen mal was anderes um sich rum zu haben beim Schreiben. Da natürlich hilft es auch mit Sicherheit einfach extrem, dann beim Forschen auch einfach mal den Schwerpunkt wieder ein bisschen von der Empirie auf die Theorie oder eben andersrum zu legen.
Ja. Und es hilft auch, sich ein bisschen zu emanzipieren von diesem Lehrbuchwissen. Das würde ich auch noch gern loswerden, ne? Also,
sehr gerne.
Diese ganzen Methodenlehrbücher, Das ist sozusagen idealtypisch. Zum Teil auch wirklich werden da Bedingungen imaginiert, die gibt's so nicht, ja, oder die in den konkreten Forschungsprozessen, in denen ich schon gesteckt bin, habe ich die jedenfalls nie so gehabt, ja, sondern musste da immer auch sozusagen Abstriche machen oder neu kombinieren oder auch eine Methodenkritik mal platzieren, ja. Also das kann ja auch sein, dass ich an einer Stelle eine Methode gar nicht so sehr als tauglich erweist. Und das meine ich mit Emanzipation, also diese ganzen Methodenangebote müssen im Sinne von Gegenstandsangemessenheit auch sozusagen dienen. Ja, die können mich nicht diktieren, sondern das, was davon nützlich ist, greife ich auf und nicht alles ist immer nützlich. Ja, und über eine starke oder sagen wir mal nicht vernachlässigte Theoriearbeit komme ich immer wieder, glaube ich, auch leichter an den Punkt, wo ich mich emanzipiert diesen Methoden gegenüber aufstellen kann. Na, wo ich dann ein Feedback habe oder Feedback ist der falsche Begriff, einen Rückhalt habe.
Ich bin sehr sprachlos ob Ihre Worte. Das klingt unfassbar schlüssig für mich.
Okay, das freut mich.
Auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten eigentlich noch den Rest des Nachmittags mit dem Gespräch weiter verbringen, kommt jedes gute Gespräch auch mal zu einem Ende. Ich glaube, meine letzte hauptsächliche Frage wäre, gibt es noch irgendwas, was Sie zum Thema qualitative Sozialforschung noch loswerden möchten? Irgendwas, was Sie unfassbar wichtig finden, was Sie noch nicht angesprochen hatten?
Ich würde mir wünschen, dass es einfach so flott jetzt auch weitergeht, ne? Mit dem Methodenzentrum in Tübingen, mit den Schools, dass wir den Weg fortsetzen können, den gerade munter beschreiten, nämlich, dass sich das zunehmend auch zu einem sichtbaren Methodenschwerpunkt hier in Tübingen entwickelt, ne? Also weil da ist so viel drin in den Quali-Methoden, in dem ganzen Spektrum an rekonstruktiven Methoden. Ja, das wäre mein Wunsch, dass wir da einfach so weitermachen können, wie sich das so in der letzten Zeit auch angebahnt hat. Und da gute Bedingungen dafür haben. Weil je besser die Bedingungen dafür, umso weniger haben wir es nötig, uns in irgendeinen Methodenstreit zu begeben. Ne? Also das ist ja auch immer ein Reflex von schlechten Bedingungen. Ganz vieles dieser alten Methodendebatten verdanken sich, glaube ich, dem Missverhältnis. Wer hat welche Bedingungen zum Forschen? Ne? Wer hat welche Ressourcenausstattungen? Und wenn da einigermaßen Gerechtigkeit entsteht, dann können wir auch auf Augenhöhe gut diskutieren, glaube ich. Und dann geht es auch gut ineinander, ja. Das sieht man ja auch im Moment gerade am Methodenzentrum ganz schön.
Oh ja. Ich würde behaupten, wir sind zumindest auf einem guten Weg dahin. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie heute mit mir gesprochen haben und auch Ihre Einsichten und Erkenntnisse mit mir geteilt haben, mit uns allen, den Hörenden auch. Vielen, vielen Dank.
Gern geschehen. Danke für die Einladung, Frau Urbanczyk.
Sehr gerne. Und liebe Zuhörende, wenn ihr mehr über Barbara Staubers Arbeit erfahren wollt, schaut einfach auf ihre Webseite auf den Seiten des Instituts für Erziehungswissenschaften auf der Uni Tübingen vorbei. Und wenn ihr euch qualitative Sozialforschung vorstellen könnt für euch selber und wir euch das jetzt noch ein bisschen schmackhafter machen konnten, dann findet ihr auf jeden Fall weitere Infos dazu auf der Homepage des Methodenzentrums der Uni Tübingen. Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute.